Ja, wir wollen das Thema weiter ausarbeiten, halte in Gedächtnis. Und ich muss euch ganz offen sagen, diese Anliege Israel ist mir letzte Jahre viel größer geworden als früher. Auch wenn ich in Israel aufgewachsen bin, aber ich erkenne eine Entwicklung unter eigentlich eher bei den fundierten Christen. Solche, die das Wort Gottes lieben. Es ist eine Entwicklung, die ich eher als negativ sehe, dass das Verständnis von Israel total verloren geht. Und dies kommt sehr stark hinein. Es gibt Brüder, die am Wort dienen, die eine geniale Botschaft haben, geniale Auslegungen, bis es aber zu einem Thema kommt, zum Thema Israel. Und da ist wie nichts da. Und wir werden genau dies noch ein wenig durchnehmen. Ja, wir wollen Israel besser verstehen und möchte aber vorher mit uns beten. Ja, aber Vater, danke, dass wir dein Wort haben. Und Herr, wir sind abhängig von dir. So beten wir, öffne du unsere Augen, unser Herz, unser Verstand, damit wir die Wunder in deinem Wort verstehen und sehen. Amen. Ja, heute in Israel wird ja der Yom Kippur gefeiert. Das ist ein sehr besonderer Tag. Wir als Kinder, wir haben es geliebt. Ja? Also ist eigentlich ein Tag für den Kinder. Weil es ist das erste Mal, wo man auf die Straße Israel mit dem Fahrrad fahren kann, ohne Angst zu haben. Ja? Ja, in Israel ist der Verkehr ein bisschen anders als bei uns in der Schweiz. Und das geht ziemlich teilweise ein bisschen aggressiv. Ich finde, in den letzten Jahren ist es noch aggressiver geworden, um mit dem Fahrrad da unterwegs zu sein, ist nicht immer so ideal. Nur heute, Yom Kippur, eine Art Versöhnungstag, Bußtag, Gebetstag, Fastentag. Da gehen die Menschen, die bleiben zu Hause, die einen gehen in die Synagoge. Es ist ja der Versöhnungstag aus dem Wort Gottes, wo man vor Gott kommt, wo Sühnung ja, durch den Hohepriester, Sühnung gemacht wird, ja, indem er in das Allereiligste hineinging. Das geht heute nicht. Der Tempel ist ja nicht da, Opfer sind auch nicht mehr da, aber sie fasten und hoffen auf Vergebung. Hoffen, wir kommen noch auf diese Hoffnung hin. Aber vor 50 Jahren, heute vor 50 Jahren nach dem jüdischen Kalender, ist auch ein Krieg ausgebrochen, der Yom Kippur-Krieg. Ein Überraschungskrieg. Kurz vor diesem Krieg sind meine Eltern aus der Schweiz nach Israel gereist und meine Mutter hat dann meinem Vater erzählt, dass er einen ganz besonderen Tag erleben wird und das wird der Yom Kippur-Tag sein. Weil an diesem Tag gibt es kein Autos auf der Straße. Nur auf einmal sahen sie an diesem Tag Flugzeuge starten. Durch den Karmel, nicht weit von unserem Haus, durch den Karmel-Ebene, da ging so ein Kampfflugzeug hindurch und da hat jeder verstanden, irgendwas stimmt nicht. Weil keiner hat ja Radio gehört. Es war ja Funkstille. Und dann ist dieser Yom Kippur-Krieg ausgebrochen. Ein Krieg, wo menschlich gesehen Israel nicht gewinnen konnte. Aber sie haben schlussendlich gewonnen. Und das erlebt Israel ja seit der Staatsgründung immer und immer wieder. Dass das Unmögliche möglich wird. Der Sechstagekrieg ist ja ein Krieg, wo ja Israel die Nationen rundherum, die ja bereit waren, Israel zu schlagen, überrascht hat. Und in 6 Tagen hat sie diese Nationen rund um Israel geschlagen und Jerusalem ist wieder vereint. Das war 1967. Aber wir müssen sehen, aus dem Aschen des Holocaust, wo 6 Millionen Juden umgebracht wurden, entsteht 14. Mai 1948 der Staat Israel. Es entsteht an dem Ort, wo Gott sich Abraham offenbart hat und versprach, dieses Land werde ich deinen Nachkommen geben als zu ewiger Besitz. Und dort sind sie, seit 14. Mai 1948. Kaum ist dieser neue Staat gegründet worden, kam es zu einem Krieg, der ein Jahr lang dauert, der Unabhängigkeitskrieg. Und immer wieder wird gesagt, ja, dass Israel diese Kriege gewonnen hat, weil sie viel Hilfe bekam von den westlichen Mächten. Aber Geschwister, Das stimmt definitiv nicht. Ja, tatsächlich, das wissen vielleicht die vielen nicht, die Nationen haben dazu gestimmt für die Staatsgründung Israel. Die meisten Nationen waren dafür. Aber wo waren sie nicht dabei? Wo es um Hilfe ging. Es gab einzelne Nationen, die damals Israel geholfen haben. Zum Beispiel, auf sowjetischen Druck hin wurde die Tschechoslowakei zum wichtigsten Waffenlieferanten. Von 1948 bis 1951 lieferte Prag leichte und schwere Waffen, darunter auch Panzer und Kampfflugzeuge, und half bei der Ausbildung der Truppe. Es war Ben-Gurion, der 1968 erklärte, diese Waffen hätten das Land gerettet. Sie seien für Israel die wichtigste Hilfe gewesen. Ich habe starke Zweifel, ob wir ohne sie den ersten Monat überlebt hätten. Aber ihr habt gemerkt, Tschechoslowakei war es. Wo waren die Alliierten? Wo waren das große Macht USA? Wo waren die Engländer? Wo waren die Franzosen? Und viele, viele andere Länder. Sie haben sehr wohl im UNO dazu gestimmt, ja, dieser Staat Israel soll gegründet werden. Aber sie haben mit eins gerechnet, dass dieser neu gegründete Staat wieder vernichtet wird. Aber sie haben nicht geholfen. Am Schluss endlich war es nicht Tschechoslowakei. Für viele ist es ja ein Wunder, dass Israel noch steht. Aber wir müssen eins sehen, nein, es ist kein Wunder. Es ist Teil von Gottes souveräner Plan und Wille. Gott will es so. Und deshalb ist der Kampf gegen Israel ein Kampf gegen, schlussendlich, gegen Gott. Es ist ein Kampf gegen Gott. Ja, wir müssen es vor Augen haben, dass, und Norbert Lied hat das ja heute Morgen sehr klar erwähnt, dass wir als Kirche, als Gemeinde, als Christen viele alttestamentliche und auch neutestamentliche Verse nehmen und wenden sie einfach selbstverständlich auf uns aus. Dürfen wir dies? Wir haben ja gesungen, lass uns öffnen, Psalm 121. Psalm 121, Vers 4. 121, Vers 4. Haben wir das wunderbar gesungen. Siehe, der Hüter Israel schläft noch, schlummert nicht. Natürlich wissen wir, dass der Hüter der Gemeinde auch nicht schläft und schlummert nicht. Das ist der gleiche Gott. Aber dieser Text spricht über wem? Über Israel. Und so gibt es viele, viele Versen, die wir so schnell nehmen und auf uns anwenden. Ihr kennt wahrscheinlich den Vers aus Jeremia 31, Vers 3, wo es steht, vor ferne her ist mir der Herr erschienen. Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Dieser Vers hängt teilweise auch in der Schweiz auf. Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Aber zu wem redet Gott da? Ja, logisch, auch uns als Gemeinde hat Gott vorausbestimmt, vor Grundlegung der Welt. Aber dieser Text in Jeremia 31, wo es ja auch um den neuen Bund geht, ist ein Text, der primär für Israel ist. So steht, von ferne her ist mir der Herr erschienen, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen, aus lauter Gnade. Da sehen wir ganz klar Gottes Wirken. An wem? An Israel. Eine Verheißung an Israel. In 2. Mose, Kapitel 4, Vers 22 lesen wir, und du sollst zum Pharao sagen, so spricht der Herr, Israel ist mein erstgeborener Sohn. Wenn Gott sagt, Israel ist mein erstgeborener Sohn, dann wer ist der erstgeborene Sohn? Wir als Gemeinde? Nein, es ist und bleibt Israel. Ist eigentlich sehr einfach, nicht? Wenn wir es einfach so nehmen, wie es steht, ist es tatsächlich sehr einfach. In Jesaja 54, Vers 7 und 8, da lesen wir, Dieser so wunderbare Vers, der eigentlich ein Einblick auf die Geschichte Israel ist, aus der göttlichen Perspektive. Jesaja 54, Vers 7 und 8 lesen wir: Einen kleinen Augenblick habe ich dich verlassen, aber mit großem Erbarmen werde ich dich sammeln. Im auffallenden Zorn habe ich einen Augenblick mein Angesicht vor dir verborgen. Aber mit ewiger Gnade habe ich mich über dich erbarmen, spricht der Herr, dein Erlöser. Was lesen wir? Der Zorn, der über Israel kam, ist der gerechte Zorn Gottes wegen all dies, was sie taten. Es ist Gottes Gericht. Und wir lesen, da wo Zorn und Gericht ist, offenbart sich schlussendlich Gott in seine Erbarmen. Er wird sie sammeln. Mit ewiger Gnade, Geschwister, ewiger Gnade habe ich mich über dich erbarmt. Dieser Vers gilt das Volk Israel. In Sacharja 2, Vers 12 lesen wir: Denn wer euch antastet, der tastet seinen Augapfel an. Wer euch antastet, der tastet seinen Augapfel an. Gott ist sensibel, wenn es um Israel geht. Jeremia 31, Vers 33 lesen wir: Und das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr Innerstes hinlegen und es auf ihre Herzen schreiben. Und ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Im Psalm 94, Vers 14, Psalm 94, 14 lesen wir: Denn der Herr wird sein Volk nicht verstoßen und sein Erbteil nicht verlassen. Noch einzelne Verse, wo es ganz klar um Israel geht. Jesaja 43, Vers 1. Und nun so spricht der Herr, der dich geschafft hat, Jakob, und der dich gebildet hat, Israel: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Über wem redet Gott da? Israel, Jakob. Gott selbst nennt sich Gott Abraham, Isaac und Jakob. Jesaja 43, gleich Kapitel, Vers 21 und 25. Das Volk, das ich mir gebildet habe, damit sie meinem Ruhm verkündigen. Ich tilge deine Übertretung um meinetwillen und an deine Sünden will ich nie mehr gedenken. Ja, natürlich, diese Vergebung und Gnade haben wir alle erfahren. Aber das muss uns vor Augen sein, dass diese Gnade und diese Vergebung, der eins und für allemal gilt, der welcher wir erfahren haben, gilt schlussendlich anhand von Jesaja 43 auch Israel. Oder primär Israel. In Jesaja 36, Vers 22 lesen wir: Darum sollst du zum Haus Israel sagen, so spricht Gott der Herr. Ich tue es nicht um euretwillen, ihr vom Hause Israel, sondern um meinen heiligen Namens willen, den ihr entheiligt habt unter den Völkern, wohin ihr auch gekommen seid. Und im gleichen Kapitel, Vers 24, denn ich will euch aus den Heidenvölkern herausholen und aus allen Ländern sammeln und euch wieder in euer Land bringen. Sehen wir es? Warum handelt Gott anhand Hesekiel? Um seinen heiligen Namens willen. Weil er versprochen hat, wird er es auch erfüllen. Und so sehen wir, wir wollen kurz zu Psalm 105 gehen und 106 sind wunderbare Psalmen. Da geht es um die Geschichte Israel. Das ist ein regelrechter, kann man sagen, eine biblische Schatzkammer, was wir alles in diese zwei Kapitel finden. Es ist ein Gebet. Und der Psalmist erkennt Gott. Er kennt Gottes Wort.
Und so sagt der Psalmist, Vers 8 bis 10, er gedenkt auf ewig an seinen Bund, an das Wort, das er ergehen ließ, auf tausend Geschlechter hin, an den Bund, den er mit Abraham geschlossen, an seinen Eid, den er Isaak geschworen hat. Er stellt ihn auf für Jakob als Satzung, für Israel als ewigen Bund. Nochmal, er gedenkt auf ewig an seinen Bund. Er stellt ihn auf für Jakob als Satzung, für Israel als ewigen Bund. Also sprach, dir gebe ich das Land Kanaan. Geschwister, hat der Psalmist sich geirrt? Hat er sich geirrt, wenn er sagt, dass das Land, hat Gott sein Volk in einen ewigen Bund versprochen? Definitiv nicht. Definitiv nicht. Psalm 106, Vers 45, ab Vers 45 lesen wir. 106. Und er gedachte an seinen Bund mit ihnen und empfand Mitleid nach seinen großen Gnade. Und er ließ sie Barmherzigkeit finden bei allen, die sie gefangen hielten. Rette uns, Herr, unser Gott. Sammle uns aus den Heidenvölkern, dass wir deinem heiligen Namen danken und uns glücklich preisen zu deinem Ruhm. Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und alles Volk soll sagen Amen. Halleluja. Halleluja, warum? Weil Gott sein Wort hält. Ich bekam vorgestern eine Andacht, wo es genau um diese Kapitel ging. Ich habe es vom Hebräischen übersetzt. Ich lese nur einen Teil dieser Andacht. Und das steht wie folgendes. Über Psalm 106. Während der Inhalt unserer Gebetsanliegen oft von unserer persönlichen Herausforderung und Bedürfnisse bestimmt wird, und das ist auch gut so, sind die größten Gebete in der Bibel, zum Beispiel Psalm 106 oder Nehemia Kapitel 9, Daniel Kapitel 9, Gebete, die direkt von der Bibel geprägt und informiert wurden. Psalm 106, ein Gebet der Reue über Israels mangelnde Glauben und eine Bitte an Gott, seine Verheißungen zu erfüllen, ist eine Fundgrube an Bibelwissen. Der Betende kennt die Schriften sehr gut und entnimmt seine Gebetsanliegen direkt aus der Bibel, indem er Gott bittet, uns aus den Völkern zu sammeln, beweist der Psalmist nicht nur ein Bewusstsein für Gottes Verheißungen an Mose, sondern auch einen Glauben, der groß genug ist, um Gottes Verheißung in Anspruch zu nehmen. Gott hat verheißen. Ja, tatsächlich. Über Jahrtausend, fast zwei Jahrtausende, konnte die Gemeinde dies oft nicht verstehen. Sie konnte es nicht einordnen. Sie konnte Israel nicht einordnen, trotz eigentlich aus unserer heutigen Sicht sehr klarer Verständnis, klare Verse. Unser Thema ist ja Halte in Gedächtnis. Aber tun wir dies wirklich? Bei der Reformation, wir haben ja 2017 ja 400 Jahre Reformation gefeiert oder uns erinnert. Und da waren ja diese fünf Sola so wichtig. Sola Fide, allein der Glaube. Sola Scriptura, allein die Schrift. Solus Christus, allein Christus. Sola Gratia, allein die Gnade. Soli Deo Gloria, Gott allein gehört die Ehre. Und diese Errungenschaft damals, wo man dies ja ganz neu wiederentdeckte, zurück zum Wort Gottes, zurück zur Wahrheit vom Wort Gottes, zurück zum Wort Gottes, so wie es steht. Das brachte ja eine enorme Erweckung. Die Menschen konnten auf einmal das Wort Gottes in ihrer eigenen Sprache lesen. Es wurde auf einmal klar. Aber man hat das Gefühl, dass in vieles wurde es klar, bis zu ein Thema: Israel. Wir müssen es einfach vor Augen haben, dass das Thema Israel, und das ist die sogenannte Ersatztheologie, wurde ja heute Morgen auch schon erwähnt, es ist gar kein Thema eigentlich in der christlichen Theologie. Man hat Gefühl, sola scriptura, ja, nicht wenn es um Israel geht. Sola gratia, ja, nicht aber für Israel. Man hat Gefühl, es geht mehr um solus traditio, also mehr Tradition. Und was geschieht da? Heute geschieht etwas, was teilweise sehr problematisch ist. Also heute, das geschieht schon 500 Jahre lang, seit der Reformation. Aber ich rede vor allem heute, weil wir eben eine Entwicklung sehen in unseren Kreisen, wo mehr der Glaubebekenntnis verteidigt wird und nicht mehr Gottes Wort. Wir kämpfen für Glaubensbekenntnisse, die teilweise ja sehr gut sind, aber nicht über Gottes Wort stehen. Eigentlich, was im Christentum geschah und geschieht, ist das Gleiche wie im Judentum, wo der Tradition über Gottes Wort steht, wo Tradition stärker wird als das Wort selbst. Vielleicht einfach so nebenbei, zum Beispiel das Thema Taufe. Das Thema Taufe ist ja ein Thema, wo er in der Kirche, Gemeinde oft sehr umstritten ist, vor allem in diesem einen Thema Kindertaufe. Und tatsächlich, Kindertaufe kommt nicht in ein Bibelvers vor im gesamten Wort Gottes. Aber es wurde zu einer gewissen Tradition. Und diese Tradition erklärt man durch ein sehr komplexes Verständnis des Wortes Gottes. Und das, was offensichtlich ist, wird ignoriert. Und auf einmal kommt eine Lehre hinein, der fast zu Dogma wird. Und man verteidigt diese Dogma, trotz eigentlich einer klaren Verständnis vom Wort Gottes, wo es einfach nicht da ist. Und genau das Gleiche geschieht um Israel. Man will es nicht wahrhaben. Es ist interessant, man hat das Gefühl, Paulus hat das vorausgesehen, dass es geschehen wird. Wenn wir Kapitel 9, 10 und 11 lesen vom Römerbrief, hat man das Gefühl, Paulus wusste, da kommt eine sehr unbiblische, ungesunde Lehre in der Gemeinde hinein. Und diese Lehre ist, dass Israel keinen Platz mehr hat vor Gott. Es ist die sogenannte Ersatztheologie. Und ja, Geschwister, 14. Mai 1948 war es in der christlichen Welt eine regelrechte, ich sage jetzt Erweckung, was dieses Verständnis von Israel anging. Man hat auf einmal gesehen, wie Gottes Wort sich vor unsere Augen erfüllt. Man hat gesehen, Gott hat verheißen, ich werde euch zurückholen aus allen Nationen der Erde, von einem Ende bis zum anderen der Erde. Und siehe, es geschieht. Das Unmögliche wird möglich. Und das war eine Erweckung, ein Aha-Erlebnis. Es war eine Korrekturzeit, wo man einfach sein Verständnis, was Israel angeht, korrigiert hat. Aber was geschieht heute im 21. Jahrhundert? Israel ist immer weniger zu Thema. Und vieles ist oft emotional. Israel ist mir nicht sympathisch, also will ich es ignorieren. Also will ich es nicht biblisch sehen. Ja, Geschwister, wir müssen einfach biblisch bleiben. Und nochmal, es ist, als hätte Paulus die schon damals erkannt und gesehen, wie sich eine Theologie ohne Israel entwickeln wird. Und er warnt und gibt Klarheit. Aber diese Warnung und Klarheit, der er ja in diesem Kapitel sehr, sehr, sehr offen und klar eigentlich weitergibt, in gewisser Hinsicht wird es ignoriert. Und auf einmal ist es nicht mehr sola scriptura, sondern sola
Was habe ich gesagt? Traditio. Ich will es nicht so verstehen. Ich will es auch meine Brille der Tradition sehen.
Wir haben gelesen, lass uns öffnen, Römer, Kapitel 10. Ich lese erst noch Vers 11. Freddy Peter hat es ja schon erwähnt. Und Paulus gibt da ziemlich schnell eine klare Antwort, wo man nicht überhören kann. Ich frage nun, hat Gott etwa, ist sein Volk verstoßen? Und was sagt er? Das sei ferne. Das ist eine Lieblingsantwort von Paulus, immer wieder im Römerbrief. Das sei ferne. Das ist so eine klare Antwort. Ich sage jetzt mal in meine Worte. Es ist doch logisch, dass Gott sie nicht verworfen hat. Das sei ferne. Wie kommt ihr überhaupt in so etwas hinein? Das sei ferne. Und trotzdem verstehen wir es so oft nicht. Ich möchte gerne mit Römer Kapitel 10, Vers 19 anfangen. Lass uns mit 18 anfangen. Römer 10, 18 bis 21. Aber ich frage, haben Sie es etwa nicht gehört? Doch ja, Ihr Schall ist ausgegangen über die ganze Erde und Ihre Worte bis ans Ende der Erdkreis. Aber ich frage, hat es Israel nicht erkannt? Schon Moses sagt, ich will euch zur Eifersucht reizen, durch das, was kein Volk ist. Durch ein unverständiges Volk will ich euch erzürnen. Jesaja aber wagt sogar zu sagen, ich bin von denen gefunden worden, die mich nicht suchten. Ich bin denen offenbar geworden, die nicht nach mir fragten. In Bezug auf Israel aber spricht er, den ganzen Tag habe ich meine Hände ausgestreckt nach einem ungehorsamen und widerspenstigen Volk. Paulus ist sehr klar. Paulus kennt das Alte Testament. Er braucht das Alte Testament als Beweisführung. Und er zeigt, in welchem Zustand dieses Volk damals war und ja, Geschwister, teilweise immer noch ist. Es steht, nochmal Vers 21, in Bezug auf Israel spricht er, den ganzen Tag habe ich meine Hände ausgestreckt nach einem ungehorsamen und widerspenstigen Volk. Er begann ja Vers 18, indem er sagt, haben Sie etwa nicht gehört? Doch ja, er redet über Israel. Sie haben es gehört. Was? Diese rettende Botschaft. Und Paulus erklärt ja Römer 9, welches Privileg es ist, ein Jude zu sein. Ja, Geschwister, es ist ein Privileg. Und er sagt, Vers 4, die Israeliten sind, Kapitel 9, Entschuldigung, die Israeliten sind denen die Sonnschaft und die Herrlichkeit und die Bündnisse gehören und die Gesetzgebung und die und der Gottesdienst und die Verheißungen. Ihnen gehören auch die Väter an und von ihnen stammt auch dem Fleisch nach der Christus, der über alles ist hochgelobte Gott in Ewigkeit. Christus, der Ewige, der Gott ist, der Gott, der Fleisch wurde. Jesus ist ein Jude. Das Heil kommt von den Juden. Ihnen nochmal die Sonnschaft, Bündnisse, Gesetzgebung, Gottesdienst, Verheißungen. Gottes Verheißungen gelten dieses Volk. Also sehr wohl haben sie ein Privileg gehabt und vieles zu bekommen, um zu verstehen. Und trotzdem als Volk schlussendlich sagten sie nein. Sie sagten schlussendlich was? Nein. Und so zitiert er, was Mose gesagt hat. Schon Mose sagte, ich will euch zur Eifersucht reizen durch das, was kein Volk ist. Durch ein unverständiges Volk will ich euch erzürnen. Vers 11 von Kapitel 11 lesen wir. Ich frage nur, sind sie denn gestrauchelt, damit sie fallen sollten? Das sei ferne. Sondern durch ihren Fall wurde das Heil den Heiden zuteil, um sie zur Eifersucht zu reizen. Ja, die Gemeinde hat einen Auftrag. Dies, was nicht ein Volk war und wurde zu Volk, hat einen Auftrag gegenüber das Volk Israel. Und dieser Auftrag wurde nicht erfüllt. Wer von Ihnen war gestern Abend dabei? Da haben wir das gehört in Bezug auf die Christen. Und da wurde gesagt, die Kreuze wurden zu Schwerter. Und im Namen des Kreuzes wurden Juden umgebracht. Die Christen haben nicht den Auftrag erfüllt, zu dem Gott sie bestimmt hat. Geschwister, es ist ein göttlicher Auftrag an uns Gemeinde. Wir haben von Gott einen Auftrag bekommen, das Volk, Gottes erstgeborene Sohn, zur Eifersucht zu reizen. Nicht reizen hin zu Aggressionen, sondern Eifersucht. Weil weiter sagt er und er bestätigt, was in Vers 19 steht. Jesaja aber wagt sogar zu sagen, ich bin von denen gefunden worden, die mich nicht suchten. Ich bin denen offenbar geworden, die nicht nach mir fragten. Das ist ein wichtiger Vers. Weil auch dieser Vers zeigt, auch in Bezug auf unsere Bekehrung, auf unsere Wiedergeburt, dass es ein Akt Gottes war. Gott hat sich uns offenbart. Natürlich haben wir reagiert. Aber es war immer ein Akt Gottes. Und die Menschen reagierten. Und so bekehren sich Menschen aus allen Nationen der Erde. Und Paulus betont das in seinen Briefen, dass in der Gemeinde, diese neue Nation, die entstanden ist, da gibt es keinen Unterschied. Da ist weder Jude noch Grieche. Wir sind alle eins in und durch Christus. Das ist ja dies, was wir ja gesungen haben. Ein neues Gebot gebe ich euch. Meine Liebe soll unter euch sein. Durch diese Liebe Christi unter uns sollen die Menschen erkennen, dass wir Christus gehören. Durch diese Liebe unter uns sollen die Juden zu Eifersucht gereizt werden. Durch die Gemeinde tun wir dies. Ja, wir haben es heute Morgen sehr klar gehört, wie im Christentum des Antisemitismus immer mehr und mehr hineinkam. Das Ersatztheologie brachte dazu, dass man die Juden nicht mehr missioniert hat. Es brachte dazu, dass man das Volk ignoriert hat. Und es brachte dazu, dass man diesen einen Auftrag nicht mehr erfüllt hat. Dieses Volk zur Eifersucht zu reizen. Aber in Vers 21 nochmal sagt ja Paulus in Bezug auf Israel, spricht er, denn ganze Tag habe ich meine Hände ausgestreckt nach einem ungehorsamen und widerspenstigen Volk. Und da kommt mit Recht diese Frage, okay, sie sind ungehorsam, sie sind widerspenstig. Da kommt mit Recht diese eine Frage, ich frage nun, hat Gott etwa sein Volk verstoßen? Das sei ferne. Geschwister, das ist auch wichtig für uns, dass wir es vor Auge haben. Ihre Ungehorsam brachte sehr wohl den Zorn Gottes über sie. Aber dieser Ungehorsam hat nicht Gottes Verheißungen außer Kraft gesetzt. Und so antwortet Paulus in Kapitel 11 sehr, sehr klar. In Bezug auf das sei ferne, er gibt eine siebenfache Antwort in Kapitel 11, um eins zu beweisen. Nein, Gott hat Israel nicht verstoßen. Wir müssen verstehen, dass in sehr junger Zeit, während der Kirchezeit, wurde sehr schnell kam diese Theologie, dass Gott Israel verstoßen hat. Wenn man mal darüber nachdenkt, Paulus sagt, das sei ferne. Die Kirche sagt, Gott hat sie verstoßen. Ja, wollt ihr gegen Paulus und gegen Gott gehen? Nein. Ich stehe lieber auf der Seite Paulus als auf Seite einer gewissen Tradition oder ein Glaubensbekenntnis. Das sei ferne. Ja, was beweist jetzt Paulus da? Was ist diese siebenfache Antwort, der Paulus gab? Jetzt können wir
den ganzen Kapitel 11 durchnehmen. Das machen wir jetzt nicht. Und trotzdem möchte ich alle 7 Punkte kurz erwähnen. Diese 7-fache Antwort. Punkt Nummer 1, die Verse 2 bis 6. Es gibt jetzt schon einen Überrest, der nicht verworfen worden ist. Also ist die Verwerfung nicht vollständig. Paulus redet über eine Verwerfung, das Wort Gottes redet über eine Verwerfung, aber er sagt, Moment, Geschwister, nur weil es eine Verwerfung gibt, Achtung, diese Verwerfung ist nicht das gesamte Volk, sondern es ist noch eine gläubige Überrest da, und das gläubige Überrest sind solche Juden, die an Jesus glaubten. Und sagt, Vers 5 und 6 sagt er, so ist nun auch in der jetzigen Zeit ein Überrest vorhanden, aufgrund der Gnadenwahl. Wenn aber aus Gnade, so ist es nicht mehr um der Werke willen, sonst ist die Gnade nicht mehr Gnade. Wenn aber um der Werke willen, so ist es nicht mehr Gnade, sonst ist das Werk nicht mehr Werk. Also was sagt er da? Sagt ich, Gott in seiner Souveränität hat aus Gnade, das heißt, sie haben es nicht verdient und trotzdem bekamen wir sie es. Das gilt auch ja uns. Wir sind Kinder Gottes geworden, nicht weil wir es verdient haben. Hat jemand von euch, von uns in diesem Raum verdient, ein Kind Gottes zu werden? Also wenn jemand es verdient hat, dann kommt bitte nach vorne und übernimmt. Wir haben es nicht verdient. Es ist Gnade. Gnade. Und so sagt er, schaut in der Gemeinde und nimmt sich selbst als Beispiel. Paulus nimmt sich selbst als Beispiel. Schaut, es gibt einen gläubigen Überrest. Aber wir müssen da sehen, der gläubige Überrest bekam immer mehr unter Druck. Wenn am Anfang der Gemeindezeitalter der Großteil der gläubigen Juden war, da wurde sie immer mehr und mehr zu einer Minderheit. Und diese Minderheit gefiel über die Jahrhunderte die Christen nicht. Viele Juden, die sich zu Jesus bekehrt haben, waren für die sogenannten Heidechristen nicht attraktiv. Sie haben sie nicht wirklich immer aufgenommen. Und der Höhepunkt war tatsächlich im Zweiten Weltkrieg. Wir haben es heute Morgen ja auch schon gehört. Aber während dieser grausamen Zeit der Judenverfolgung haben sogar gläubige Christen ihre gläubigen jüdischen Geschwister verraten. Es kam so weit in Deutschland, dass gläubige Juden nicht mehr in den Gottesdienst gehen durften. Ja, dass der Staat es nicht wollte, das war ja klar, das war ein System. Aber dass Geschwister ausstoßen, war ein tragischer Höhepunkt der Geschichte. Ist doch tragisch, nicht? Man lehnt Israel sowieso ab, aber man lehnt sogar die gläubigen Juden ab. Aber es gab, wie gesagt, Paulus sagt, es gab schon damals der gläubige Überrest aus dem Volk ist. Also das ist schon mal Beweis Nummer 1. Nein, Gott hat sie nicht ganz verworfen. Er geht weiter und er sagt, der Fall Israel ist den Heiden zum Heil geworden. Vers 11 bis 15. Und in diesem Fall Israel haben wir schon ein Garantie der zukünftigen Errettung Israels. So wie wir es lesen, ich lese Vers 11 und 12. Vers 11 und 12. Ich frage nun, sind sie denn gestrauchelt, damit sie fallen sollten? Das sei ferne. Nochmal, ganz klar, nicht? Das sei ferne. Sondern durch ihren Fall wurde das Heil den Heiden zuteil, um sie zur Eifersucht zu reizen. Wenn aber ihr Fall der Reichtum der Welt und ihr Verlust der Reichtum der Heiden geworden ist, wie viel mehr ihre Fülle? Also was sagt Paulus? Es gibt in dem, dass das Reichtum zu den Heiden kam, ihr Verlust der Reichtum der Heiden geworden ist, ist es eine Garantie, dass es kommt der Tag wo es zu ihrer Fülle kommt. Das heißt, wo Gott sie wieder aufnehmen will und sie Gnade erfahren werden. Und wiederum, was haben wir gesehen, Vers 11? Der Auftrag von die, die glauben, sie zu Eifersucht zu reizen. Punkt Nummer 3. Da die Wurzel, das sind Vers 6, 16 bis 24, daher die Erzväter heilig sind, sind es auch die Zweige, das heißt das Volk Israel. Auch wenn jetzt nur ein Teil noch mit der Wurzel verbunden ist, wird doch das ganze Volk wieder in seinem eigenen Ölbaum eingepflanzt werden. Das ist dies, was wir da sehen. Und ich lese dazu Vers 18 bis 20. So überhebe dich nicht gegen die Zweige. Überhebst du dich aber, so bedenke, nicht du trägst die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich. Nun sagst du aber, die Zweige sind ausgebrochen worden, damit ich eingepropft werde. Ganz recht, um ihrer Unglaubenswillen sind sie ausgebrochen worden. Du aber stehst durch den Glauben. Sei nicht hochmütig, sondern fürchte dich. Und dann Vers 24. Denn wenn du aus dem vom Natur wilden Ölbaum herausgeschnitten und gegen die Natur in den edlen Ölbaum eingepropft worden bist, wie viel eher können diese die natürlichen Zweige wieder in ihre eigenen Ölbaum eingepropft werden? Also er sagt ganz klar, du, der du eigentlich nicht dazu gehörst, du bist hinein eingepropft als ein wilder Zweig. Pass auf, wie du da denkst. Denke daran und sei nicht hochmütig, sondern fürchte dich. Ja, diese Furcht gegenüber Gottes Wort, dieses Verständnis, was Gottes Gnade wirklich heißt und was es heißt für unser Leben. Und wiederum, in was wir hineingepropft worden sind, die wir vom Natur aus nicht dazugehören. Denke daran und sei nicht hochmütig. Und so sagt er, ich möchte nochmal Vers 24 lesen, B, oder ganzer Vers, denn wenn du aus dem vom Natur wilden Ölbaum herausgeschnitten und gegen die Natur in den edlen Ölbaum eingepfropft worden bist, wie viel eher können diese die natürlichen Zweige wieder in ihre eigene Ölbaum eingepropft werden. Vierter Punkt, Vers 25 bis 27, und diese Verse sind ein Höhepunkt dieser Kapitel. Diese Verse haben wir schon mehrmals gelesen. Aber diese Verse, die können wir nicht anders auslegen, als so, wie sie einfach da stehen. Wir tun diese Verse Gewalt an, wenn wir es nicht einfach so stehen lassen. Macht euch einfach Regel, wenn etwas offensichtlich ist, warum wollt ihr es anders verstehen? Warum wollen wir es anders verstehen? Und so steht da, noch vor ich es lese, die Zeit, in der Gott aus allen Nationen sich ein Volk sammelt, ist befristet. Nachdem sie abgelaufen ist, wird ganz Israel gerettet werden. Die Verwerfung ist anhand dieser Verse nicht endgültig. Die Verwerfung ist nicht endgültig. In der Theologie, in der kirchlichen Theologie wird gesagt, dass er sie endgültig verworfen hat. Endgültig. Na, Paulus sagt, nein, so ist es nicht. Also nochmal, Geschwister, ich weiß nicht, wie ich geglaubt hätte, wenn ich damals im 18. Jahrhundert da wäre. Wahrscheinlich wäre ich auch indoktriniert in diese Theologie. Ich bin Gott dankbar, dass ich in so einer Gemeinde sein darf. Ich bin Gott dankbar, dass ich in einer Gemeinde sein darf, dass wir es so nehmen, wie es steht. Ja, nicht jedes Thema ist ja immer klar. Aber was steht da? Ich möchte lesen, Vers 25 bis 27.
Denn ich will nicht, meine Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt bleibt, damit ihr euch nicht selbst wie klug haltet. Israel ist zum Teil Verstockung widerfahren, bis die Vollzahl der Heiden eingegangen ist. Und so wird ganz Israel gerettet werden. Wie geschrieben steht, aus Zion wird der Erlöser kommen und die Gottlosigkeit von Jakob abwenden. Und das ist mein Bund mit ihnen, wenn ich ihre Sünde wegnehmen werde. Eigentlich muss ich diese Verse gar nicht erklären. Stimmt? Ist eigentlich sehr klar, nicht? Trotzdem will ich es erklären. Ja, weil genau diese Verse, ich weiß nicht, wie man sie anders auslegen kann, als das, was steht, aber es ist trotzdem wichtig zu sehen, Paulus redet über ein Geheimnis. Und ich glaube, Paulus sagt in aller Klarheit die Gemeinde, die Kirche, Geschwister, ich weiß, ihr werdet Israel lange Zeit nicht einordnen können. Es ist ein Geheimnis, aber ich möchte euch dieses Geheimnis trotzdem klar machen. Es ist ein Geheimnis im Alten Testament hin zum Neuen Testament. Ja, welche Stellung hat Israel jetzt im Neuen Testament? Und Paulus sagt, es ist ein Geheimnis, aber ich mache es euch jetzt klar. Damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. Also Paulus warnt sogar. Ihr denkt, ihr wisst es besser, ihr könnt Israel jetzt einordnen und sagen, nein, jetzt ist die Gemeinde das neue Israel. Passt auf, nicht denke, dass ihr klug seid. Seid nicht hochmütig, sondern fürchte dich. Israel ist zum Teil Verstockung widerfahren. Das ist ja klar. Diese Verstockung war da. Sie haben Nein gesagt zu Jesus. Aber merken wir es? Paulus redet über zwei Arten über Israel. Auf der einen Seite, wir haben den ersten Punkt gesehen, sind das Gläubige innerhalb der Gemeinde. Aber dann redet er über einen anderen Überrest, die Ungläubige, die aber in der Endzeit noch eine Rolle haben werden. Also Israel hat oder ist ein Teil von Gottes Plan. Und Gott sagt, sein Wort, Israel ist zum Teil Verstockung widerfahren, bis die Vollzahl der Heiden eingegangen ist. Also eine limitierte Zeit. Über diese Zeit haben wir ja schon viel geredet. Das ist die Gemeindezeitalter. Diese Zeit, wo wir heute leben. Aber Geschwister, Israel ist zurück im Land. Israel lebt. Das Land lebt. Gottes Wort erfüllt sich. Ist die Zeit der Nationen vorbei? Ist die Zeit von Gottes Gnade vorbei? Israel ist eine Rede zu uns, dass Gottes prophetische Ohr ist am Ticken. Der Herr kommt bald, Geschwister. Israel ist zurück. Gott nimmt seinen Plan wieder auf. Eigentlich sollte es uns begeistern. Seid ihr begeistert? Ja. Schön. Es sollte uns begeistern, weil wir merken, in welcher spannenden Zeit wir leben. Es ist eigentlich traurig, dass wir sagen, nein, Israel, müssen wir gar nicht darüber reden. Moment, aber da steht es doch. Und Gott sagt, und so wird ganz Israel gerettet werden. Wie geschrieben steht, aus Zion wird der Erlöser kommen und die Gottlosigkeit von Jakob abwenden. Das sehen wir. Der erste Grund, warum Jesus gekommen ist. Ja, von Grundlegung der Welt wurde es festgelegt, dass eine Erlöser kommen muss. Gott sagt Abraham, durch dich sollen gesegnet werden alle Nationen der Erde. Und diese Segen haben wir heute, Jesus Christus, aus der Same Davids, Ben David, der gekommen ist und gestorben ist. Aber lass uns nicht vergessen, er ist zuerst gekommen für das Hause Israels. Und so wird ganz Israel gerettet werden. Wie geschrieben steht, aus Zion wird der Erlöser kommen. Und die Gottlosigkeiten von Jakob abwenden. Und das ist mein Bund mit ihnen, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. Und das, was Paulus durch den ganzen Römerbrief erklärt, Gottes Gnade, der uns alle gilt,
gilt schlussendlich auch Israel. Er wird es machen. Er wird es tun. Er wird ihre Sünde wegnehmen. Das wird eine nationale Erweckung und Wiedergeburt des Volk Israel. Wann? Ja, wenn der Gemeindezeitalter vorbei ist. Also, wenn Israel heute zurück ist, ich glaube, da haben wir eine der markantesten Endzeitzeichen überhaupt. Ja, unser Herr kommt. Und so, nochmal Vers 27. Und das ist mein Bund mit ihnen, wenn ich ihre Sünde wegnehmen werde. Der Bund für wem? Was sagt? Mit ihnen, mit wem? Mit Israel. Das können wir nicht auf uns anwenden, es tut mir leid. Es geht nur, der Kontext zeigt Israel, der dann durch Gottes Gnade diese Wiedergeburt erleben wird. Der fünfte Punkt. Wegen der Liebe Gottes zu den Erzvätern bleiben ihre Nachkommen Geliebte. Genau wie wir in Vers 27 lesen über den Bund, der für Israel gilt, war es Gottes Verheißungen. Was haben wir? Lass uns nochmal öffnen, Psalm 105 und 106. Psalm 105 und 106, was haben wir dort gelesen? Ich möchte euch ermutigen, vielleicht diese beiden Psalmen heute Abend mal durchlesen. Ich lese nochmal Vers 8. Er gedenke auf ewig an seinen Bund, an das Wort, das er ergehen ließ, auf 1000 Geschlechter hin, an den Bund, den er mit Abraham geschlossen, an seine Eid, den er Isaak geschworen hat. Er stellte ihn auf für Jakob als Satzung für Israel als ewigen Bund. Also sprach, dir gebe ich das Land Kanaan. Er sagt nicht, denn durch dich sollen gesegnet werden alle Nationen der Erde. Das ist auch ein Teil dieser Bund. Aber da nimmt er Bezug auf das Land. Und somit auch diese Frage, wem gehört das Land? Das Land gehört Israel. Das Volk Israel, weil Gott es so verheißen hat. Lass uns nochmal Psalm 106 sehen. Vers 45, und er gedachte an seinen Bund mit ihnen und empfand Mitleid nach seinem großen Gnade. Und er ließ die Barmherzigkeit finden bei allen, die sie gefangen hielten und so weiter. Vers 48, gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Gott bleibt seinen Verheißungen treu. Gehen wir zurück zu Römer, Kapitel 11. Der sechste Punkt, die Gnadengabe und die Berufung Gottes sind unbereubar. Vers 29. Denn Gottes Gnadengaben und Berufungen können ihn nicht reuen. Es geht um Israel. Er hat sie auserwählt. Er hat ihnen Verheißungen gegeben. Er hat mit ihnen einen Bund geschlossen, der ewig gültig ist. Und so wird Gott dementsprechend es auch erfüllen. Das sollte uns als Trost dienen und auch als Sicherheit dienen. Warum? Weil auch Gott uns Verheißungen gab. Siehe, ich bin bei euch alle Tage. Er gab uns Verheißungen, dass wir einmal ewig bei ihm sein werden. Dass uns all unsere Sünde vergeben worden sind. All unsere Sünde, Geschwister. Er gab uns Zuversicht, Sicherheit, weil wir in unserer Stellung als wiedergeborene Menschen Kinder Gottes, Söhne Gottes geworden sind, dass wir einmal ewig bei ihm sein werden. Und kein Macht dieser Welt kann es von uns wegnehmen. Wenn diese Verheißungen uns gelten, warum sollen die Verheißungen, die Gott Israel gab, auf einmal nicht mehr gelten? Ja, nochmal Vers 29, denn Gottes Gnadegaben und Berufungen können ihn nicht reuen. Gott bleibt seine Verheißungen treu. Der siebte Punkt. Israel, Beisetzung ist Gottes Weg und Methode, um sein Heil zu ersten Heiden zuzuwenden und um danach Israel
zu begnadigen und wiederherzustellen.
Also die Gemeindezeitalter, ja, von Gott gewollt.
Damit am Ende dieser Zeit Israel begnadigt wird und wiederhergestellt wird. Ich lese dazu Vers 30 bis 32.
Denn gleich wie auch ihr einst Gott nicht geglaubt habt, jetzt aber Barmherzigkeit erfahren habt, um ihres Unglaubens willen, so haben auch sie jetzt nicht geglaubt, um der euch erwiesene Barmherzigkeit willen, damit auch sie Barmherzigkeit erfahren sollen. Denn Gott hat alle miteinander in den Unglauben verschlossen, damit er sich über alle erbarme. Was uns als Gemeinde gilt, wird schlussendlich auch Israel gelten. Sie werden sein Erbarmen erfahren, seine Gnade. Und bis zu diesem Tag, wo sich dies erfüllen wird, haben wir einen Auftrag als Gemeinde. Ich weiß, wir werden oft auch als Gemeinde ein bisschen verspottet, ja, ihr mit eurer Israel. Sorry, nein, es ist Gott und sein Israel. Und so oft reden wir gar nicht über Israel. Aber wir haben heute einen Israel-Tag. Aber sind wir doch ganz ehrlich, wenn Gottes Wort sich vor unseren Augen erfüllt, wollen wir Gottes Wort einfach ignorieren?
Ja, ist nicht so wichtig.
Wie bitte? Nicht so wichtig? Nochmal, es hat nichts, Norbert hat das ja klar gemacht heute Morgen. Es geht nicht um eine euphorische Israel-Liebe. Es geht um eine göttliche, biblische Wahrheit. Und ein Volk, der Gott zurückgebracht hat, weil er einen Plan mit das Volk hat. Und dieses Volk, da haben wir wiederum einen Auftrag, sie zur Eifersucht zu reizen. Darum wollen wir ihnen auch mit Liebe begegnen. Wir wollen sie zeigen, warum lieben wir das Volk? Weil wir Gott lieben. Weil Jesus gesagt hat, das Heil kommt von den Juden. Weil ihnen gelten die Bündnisse, die Väter und so weiter. Und dies, was wir bekommen haben, weil auch schlussendlich sie einmal bekommen. Ja, Geschwister, es kommt der Tag. Römer 11, Vers 12 nochmal. Wenn aber ihr Fall der Reichtum der Welt und ihre Verluste Reichtum der Heiden geworden ist, wie viel mehr ihre Fülle. Und heute in Israel geschieht etwas, Geschwister. Es geschieht vieles, auch Negatives, aber die Gemeinde ist am Wachsen. Wenn die Gemeinde in Europa immer kleiner und kleiner wird, wächst die Gemeinde in Israel. Nicht nur in Israel, ja, in die ganze Region werden die Gläubigen, auch unter den Arabern, sind immer mehr Gläubige da. Da geschieht etwas in dieser Region. Ja, Gott ist am Wirken. Und wenn Israel heute Versöhnungstag feiert, und ja, es ist eigentlich eine traurige Feier, weil ein Gebet, Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Keiner kommt zum Vater, denn durch mich. Sie beten, sie fasten, sie beten und fasten. Und da ist ein Weg offen. Und dieser Weg heißt Jesus Christus. Und dies, was am Kreuz von Golgatha geschah, gilt auch Israel. Und es kommt der Tag, wo dieser Versöhnungstag, wo das Volk Israel es erleben wird. Und es wird zu einer nationalen Bekehrung kommen. Es wird ein Aha-Erlebnis sein. Und wir wissen, Zacharja, wo steht, denn sie werden anschauen, dem sie durchbohrt haben. Und sie werden erkennen, das wird der Versöhnungstag sein für Israel. Eine nationale Bekehrung. Aber bis dorthin, Geschwister, haben wir einen Auftrag. Nein, nicht der Ersatztheologie. Sie zur Eifersucht zu reizen. Tun wir es? Tun wir dies? Die Kirche hat ja leider versagt. Aber lass uns nicht uns davon beeinflussen. Sondern wir wollen erkennen, wir leben in einer Zeit, wo Gottes Wort sich erfüllt. Und ja, der Herr kommt bald. Amen. Ich möchte mit uns beten. Aber Vater, danke für deinen Heilsplan, wo du uns durch deinen Sohn Jesus Christus offenbart hast. Und wir sehen, wie dein Volk Israel, Herr, wie du sie ständig gerufen hast und wie das Volk als Nation Nein gesagt hat. Und so hast du gesagt in dein Wort, ich werde sie reizen, ich werde sie zur Eifersucht reizen durch dies, was nicht ein Volk war. Und wir erkennen, wir sind zu Volk geworden als Gemeinde, zu dein Volk geworden. Ja, Herr, du hast uns herausgeholt. Du hast dich uns geoffenbart. Wir haben Gnade erfahren. Wir haben dies bekommen, was wir nicht verdient haben. Du hast uns aus dieser Schuld herausgeholt. Du hast all unsere Sünde vergeben, sodass wir heilig und gerecht vor dir stehen können. Sodass wir in unserer Stellung Söhne Gottes geworden sind. Aber so erkennen wir, dass dies, was wir geworden sind, auch Israel gilt. Und es kommt der Tag, Herr. Und so sehen wir es im Wort, wo sie sich als Nation bekehren werden. Und wir erkennen, sie sind zurück in dem Land, wo du verheißen hast. Sie sind zurück, weil du es so gewollt hast. Sie sind zurück von einem Ende der Erde bis zum anderen Ende der Erde. Sie sind, weil du es so bestimmt hast, Herr, ob es die Nationen passt oder nicht. Aber Herr, wir bitten auch um uns als Gemeinde, dass wir Israel richtig einordnen und dass wir diesen Auftrag auch erfüllen, wo du uns gegeben hast, sie zur Eifersucht zu reizen. Dass wir nicht gefangen werden durch Glaubensbekenntnisse, sondern es prüfen anhand dein Wort und an dein Wort festhalten. Danke für diesen Brief eines Paulus, wo er schon vor 2000 Jahren ganz klar Israel erklärt hat. Und danke, dass wir es heute, auch wie damals Paulus, es verstehen können. Und Herr, wir sehen, du kommst bald. Und dafür danken wir dir. Und wir sehen, es kommt der Tag, wo du dein Volk reinwaschen wirst. Du wirst all ihre Sünde vergeben. Und es wird zu einem messianischen Königsreich auf Erde kommen. Ja, Herr, komme bald. Amen.